herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute ist es mal wieder ein bisschen intimer. Wir sitzen noch zu zweit im Studio und ich darf einen alten Gast, also alt, natürlich nicht alt, oder? Nein, Himmel, wie komme ich da jetzt raus? Einen lieben Gast begrüßen, den ihr regelmäßig bei uns hört und der eine ganz fantastische Serie gestartet hat, nämlich Lieder der Großstadt. Henk, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo Raoul.
Ja, freut mich da zu sein. In der Hitze des Tages ist es ja in deinem Studio angenehm kühl und deshalb werden wir jetzt ganz lange hier bleiben und reden.
Sehr wunderbar. Ich kann mir nichts Schöneres für einen Samstagnachmittag vorstellen.
Ja, ich schon, aber naja, lassen wir das. Finde ich gut, dass wir wieder hier ein paar Lieder der Großstadt anhören können.
Wo waren wir denn bisher?
Oh, wir waren in Berlin,
genau.
Wir waren in London, wir waren in New York. Waren wir noch woanders?
Nein, drei Folgen
waren wir drei, ja.
Heute kommt die vier und ich mache ja immer den Witz, dass es heute nach Duisburg geht oder nach Bochum.
Zur Love Parade?
Nein, geht es auch nicht, nein.
Nee, wollen wir nicht.
Prag auch nicht, nein.
Auch nicht.
Aber wir bleiben in Europa, nehme ich mal an.
Wir bleiben in Europa, ja. Weil mir war das auch zu warm zum Reisen, Raoul. Ich musste ehrlich gestehen, ich hatte keine Lust, so weit zu reisen.
Ja.
Und dann bin ich einfach nur rein zufällig bin ich in unserer Nachbarstadt gelandet. Und zwar
Bonn.
In Düsseldorf.
Nein. Du willst nicht in einem Kölner Podcast ein Thema über Düsseldorf machen?
Ernsthaft? Aber ja.
Das wäre aber sehr kurz dann.
Das hat ja auch damit zu tun, dass Düsseldorf ja rock- und popmusikalisch viel mehr zu bieten hat als Köln. Nenn mir die fünf größten Bands aus Köln.
Can?
Ja, wenn man sie in Köln verorten möchte, ja.
Black Fuzz?
Wer ist das?
Bab.
Habe ich schon mal gehört.
Annenmay Kantereit?
Ja, nicht mein Ding.
Ach so, die müssen sich auch noch persönlich alle gefallen.
Wenn es passt, ja. Nee, klar, hör mal, Düsseldorf, und darüber reden wir heute, in den 70er bis in die 80er Jahre hinein, ich würde schon sagen, die Hauptstadt der neuen elektronischen Musik in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Das hat sich weit verbreitet. Da gibt es Bands, die sich auf die Zeit beziehen, wie zum Beispiel Depeche Mode, Joy Division oder New Order, so Bands der Post-Punk-Ära, die sich definitiv auf die Düsseldorfer Schule beziehen, so nennt sich das nämlich, die parallel zur Berliner Schule, die wir ja auch kennen, entwickelt hat und dazu einiger Berühmtheit gekommen ist. Und darüber würde ich gerne mit dir reden. Und als ich dann in Düsseldorf saß, beziehungsweise ich bin dann über die Kö geschlendert, ne? Das gibt's ja in Köln auch nicht, sowas, ne? So eine schöne Straße.
Ist das heute Köln-Bashing?
Du hast angefangen. und ich nach dem dritten Cappuccino dachte, sag mal, da gibt's sogar eine Hymne über Düsseldorf, ne? Eine richtige Hymne, die werden wir auch heute hören. Ja, die sich auf diese Stadt bezieht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, hör mal, die ganze Szene da, die ist doch hochinteressant. Wir reden über Elektro-Pop, Elektro-Rock, Electronic im weiteren Sinne. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, die dir eventuell gefallen. Ich weiß, du bist kein Fan der elektronischen Musik, weil ja keine Gitarre und kein Schlagzeug vorkommt. Ich kann dich beruhigen, kommt vor. Mhm. Kommt heute auch vor. Schlagzeug und Gitarre.
Wir werden wahrscheinlich auch über eine Band sprechen, die vorne mit dem K anfängt und hinten mit dem K aufhört, ja?
Mhm. Könnte sein.
Mhm, okay.
Könnte sogar sein, dass das unser erster...
Nein, was für ein Übergang.
...musikalischer Beitrag sein wird. Für alle, die da draußen sitzen und sich denken, was reden die da? Natürlich reden wir über Kraftwerk. die Pioniere der deutschen elektronischen Pop- oder Rockmusik, je nachdem, wie man das einordnen will. Aber an Kraftwerk kommen wir nicht vorbei, ist doch völlig klar. Und deshalb reden wir als Erste darüber, wir reden aber auch über das über die Keimzelle des deutschen Punks. Das ist der Ratinger Hof, eine legendäre Kneipe, die es früher gab in Düsseldorf, in der die deutsche Punk-Szene entstanden ist, wobei wir die Punkmusik heute nur streifen. Mhm. Und zwar gibt es da auch Überschneidungen zwischen Punk und Elektronik, und das werden wir uns heute anhören. Ja.
Also ich habe mir vor kurzem Doku-Mediathek, ich glaube ARD, über die Toten Hosen, die ja jetzt ihr letztes Album veröffentlicht haben. Sie haben versprochen, dass es ihr letztes ist. Mhm. Und da reden die auch über den Ratinger Hof.
Ja klar, ja, klar. Die das waren da. Dabei, ne? Die, ja, ich kenne ihn noch. Ich habe ihn noch mitbekommen. In seinen späten Jahren habe ich ihn noch mitbekommen. Wir reden da über eine Kneipe, die naja, also es gab nichts anderes. Es gab tatsächlich diese eine Kneipe, in der alles entstanden ist. Und da gab es dann so Bands wie zum Beispiel Mail, das so gilt als eine der allerersten Punk-Bands aus Deutschland, die sich dann mehrmals verwandelt haben in Charlie's Girls und in ja, was war die andere noch? Ich habe es mir aufgeschrieben. Komm jetzt gerade nicht drauf. Wir kommen aber auf dieses Thema noch zurück. Fangen aber an mit Kraftwerk. Und ja, wer kennt sie nicht? Was reden wir über Dinge, die wahrscheinlich die meisten Leute wissen? Die es nicht wissen. Kraftwerk sind entstanden 1970, als in Deutschland noch der Krautrock sehr populär war. Und die Jungs auch ihre Wurzeln darin haben. Die ersten beiden Alben von Kraftwerk waren noch nicht sehr elektronisch. Da wurde noch mit Querflöte und so weiter gearbeitet. Tolle Alben, wenn man sie heute noch anhört, sind sie eigentlich zeitlos, wenn man auf Krautrock steht. Und gegründet von Ralf Hütter und Florian Schneider, der 2020 gestorben ist. Und das ist auch nur eine Randnotiz, weil wir werden nachher noch auf einen anderen Künstler stoßen, der auch 2020 gestorben ist, aber das nur am Rande. Ab 73 wurde die Band verstärkt durch Wolfgang Flühe und Karl Bartos, die wir auch noch wieder hören werden in einem anderen Zusammenhang heute in unserer kleinen Show. Dann waren in dieser frühen Version waren auch noch ein Gitarrist dabei, Michael Rother, und an den Drums saß ein gewisser Klaus Dinger. Und auch das sind zwei Namen, die nochmal wieder vorkommen bei uns. 1974 wurde die Band sehr populär mit ihrer LP Autobahn. Das wird auch heute noch auf diversen Radiostationen öfters gespielt. Ihr erster großer Hit, und ab dann ging es eigentlich immer weiter mit ihrer Karriere. Sie wurden immer bekannter, immer berühmter, auch im Ausland. Dann gab es die Alben Die Mensch-Maschine, Computerwelt, Trans-Europa-Express. Das sind alles Alben, die jeder Elektronik-Fan in seinem Regal stehen hat. Und es gab sogar einen, und das wird dich jetzt wieder freuen oder auch ärgern, ein Kritiker, der gesagt hat, Kraftwerk, das sind die Beatles der elektronischen Musik. Ne?
Das wollte ich eigentlich nach dem Titel gesagt haben. Ja, ich habe eine britische Doku gesehen über Kraftwerk, und da hat das einer der Moderatoren gesagt, und ich saß davor und dachte, wahrscheinlich hat er recht. Mhm. Vielleicht sind für die heutige Musik Kraftwerk sogar noch wichtiger als die Beatles aktuell sind.
Mhm. Mhm.
Und im eigenen Land werden sie registriert, aber ich glaube, sie sind außerhalb von Deutschland noch sehr viel größer und werden als wichtiger eingestuft als hier. Ne?
USA, Japan, Riesenfans, natürlich. Ja, 10 Alben haben sie produziert. Jetzt treten sie immer noch auf, allerdings als Avatare. ABBA hat das, glaube ich, auch schon mal gemacht. Da stehen dann Hologramme auf der Bühne und der überlebende Gründer Ralf Hütter, der ist da jetzt als sogenannter Audio- und Video-Operator wird er da geführt. Also da wird die Musik gespielt, aber die Band steht schon lange nicht mehr auf der Bühne. Trotzdem sind die Hallen bis auf den letzten Platz voll. Ja, gut. 10 Alben haben sie gemacht. Wir suchen uns heute einen Song aus dem 7. Album, wahrscheinlich das erfolgreichste Album, das sie gemacht haben bisher. Das wäre Die Menschmaschine. Das 7. Album, das gibt es in einer deutschen und in einer englischen Version als The Man Machine. Und wir hören uns einen Song an, den ich für uns ausgesucht habe, der nämlich ein weiteres Thema streift, über das wir heute reden wollen. Das ist der Begriff Motorik. Motorik steht für eine besondere Art und Weise, den Rhythmus zu bestimmen in einem Song. Und da gehe ich dann aber später nochmal drauf ein. Jetzt hören wir erstmal den Titel Antenne von dem Album Die Menschmaschine von 1978 und da wirst du direkt wissen, was mit Motorik gemeint ist. Ab dafür! Sagst du?
Unverkennbar Kraftwerk. Ich bin immer noch auf dem Weg, mit ihnen warm zu werden, weil sie diametral zu dem stehen, womit ich groß geworden bin, nämlich mit handgemachter Musik und so. Aber es gerade Ende der 70er muss das ja, ja sensationell geklungen haben und so nach dem Motto, so klingt die Zukunft. Das ist die Zukunft, die wir hier machen. Es bleibt immer noch faszinierend, was sie da in dem Titel genau machen und was du mit Motorik genau meinst. Das wirst du mir hoffentlich jetzt gleich erklären. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut, aber es ist auf jeden Fall auffällig interessant. Also wenn das irgendwo läuft, dann bleibt man erstmal stehen und denkt, was ist das und was wollen uns die Künstler damit sagen?
Ja, und wenn du, wie ich damals in den einschlägigen Läden, in denen diese Musik gespielt wurde, und zwar in einer enormen Lautstärke, warst, dann verstehst du auch, was ich meine. Das ist Trance-Musik, die nimmt dich, also das ist psychedelic, ja, das nimmt dich gefangen, das geht ins tiefe Mark. Wir hören das jetzt mit einer gemäßigten Lautstärke, aber wenn das richtig rüberkommt, das beschäftigt deinen ganzen Körper und diese Motorik, da komme ich gleich nochmal drauf, das ist einfach dieser treibende Rhythmus, der eigentlich von dem Erfinder, jetzt gehe ich doch schon ein Stück ins nächste Kapitel, Klaus Dinger, ein Schlagzeuger, der das mit seinem Schlagzeug, dem das zugeschrieben wird, das erfunden zu haben. Ich bin da nicht ganz sicher, weil auch Jackie Liebezeit von der Band Can aus Köln natürlich, auch schon so getrommelt hat. Sein Bandkollege Holger Schukay hat mal gesagt, Jackie spielt wie ein Drumcomputer, nur präziser. Ja, das ist diese Art und Weise, diesen Rhythmus zu bestimmen über Schlagzeug oder eben über Drumcomputer, der dich einfach mitnimmt auf eine lange Straße. So hat nämlich Klaus Dinger seine Art und Weise, Schlagzeug zu spielen, auch beschrieben, die lange Straße. Durch Verzicht auf alle möglichen Becken, das spielt alles keine Rolle mehr. Es geht wirklich nur noch um den reinen Drum-Rhythmus, der dich unglaublich reinzieht in diese. Und das wird sich heute durch unser Programm ziehen, Motorik. Nicht vergessen, Raoul.
Das heißt also, das war hier dann doch kein Drumcomputer, sondern...
Hier haben wir kein Schlagzeug gehört. Nein. Also die Motorik jetzt in dem Song, den wir gehört haben, ist rein elektronisch.
Also,
ja. Aber wie gesagt, es ist eigentlich eine Erfindung eines Schlagzeugers. Und das werden wir auch heute noch hören. Mhm. Ist auch nicht der einzige Schlagzeuger, den wir heute hören werden. Und auch die Gitarre spielt heute noch eine Rolle, auch wenn sie bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, Raoul. Ja. Wir gehen jetzt weiter und zwar zu einer anderen Band aus Düsseldorf, 1971 gegründet, also quasi ein Jahr später als Kraftwerk. Und da reden wir über die Band Neu. Gegründet von eben diesem Klaus Dinger und dem Gitarristen Michael Rother, von dem wir auch noch später hören werden. Und beide haben zum Beispiel in ihrer ganz frühen Zeit auch bei Kraftwerk gespielt, als Kraftwerk noch nicht bekannt war. Da spielten auch die beiden da schon mit. Das ist übrigens das, was uns heute noch mehrfach begegnet wird. Diese Düsseldorfer Szene, die hat sich quasi gegenseitig befruchtet. Das ist die reine Inzucht. Da ist einer mit dem anderen, ist da irgendwie verbandelt von all denen, die wir heute noch hören werden. Das war wirklich, ja, fast schon ein geschlossener Kosmos, in dem die alle gearbeitet haben. Und deshalb gibt es auch immer wieder Ähnlichkeiten in den Sounds, die wir hören werden. Und trotzdem stehen sie doch auch wiederum alle für sich selbst. Und deshalb reden wir jetzt über die Band Neu. Und ist der Begriff Motorik, wie ich schon sagte, eigentlich aufgegriffen worden von irgendwelchen Musikkritikern, die das so genannt haben. Klaus Dinger selber hat es, wie gesagt, die lange Gerade genannt, diese repetitiven, treibenden Viervierteltakt, der, wie gesagt, dich unheimlich mitnehmen kann, wenn du auf diese Art von Musik stehst. Ich stehe total drauf. Und kann mir das wirklich noch in 100 Jahren anhören. Das ist immer wieder für mich erfrischend und neu. Und so heißt auch die Band. Und ich würde mal sagen, wir hören uns da mal was von an. Und da hören wir aber tatsächlich, was bei Kraftwerk gerade nicht mehr unbedingt der Fall war, hören wir bei Neu hören wir das noch, nämlich den starken Einfluss von Krautrock, aus dem sie eigentlich kommen und dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal Krautrock auf elektronischer Basis. Und das hören wir uns jetzt mal an. Und zwar mit einem Titel, der vom Album, vom ersten Album Neu stammt. Dieser Titel heißt Hero. Und da hören wir jetzt mal rein.
Yeah.
Was war für dich der Unterschied, Raoul, zu dem vorher gehörten Kraftwerk-Beispiel?
Na, auf jeden Fall kein Dump-Computer, sondern
Schlagzeug.
Richtig live gespieltes Schlagzeug.
Genau.
Was man sofort hört und wo sofort man
jetzt
aufgeht.
Gitarre.
Und Gitarre.
Ja.
Und meiner Ansicht nach Saxophon. Kann das sein, so ein schreiendes Saxophon?
Das habe ich jetzt nicht rausgehört.
Oh, okay.
Aber das ist interessant. Da müssen wir eigentlich jetzt direkt nochmal rein. Ich habe es nicht gehört.
Oder was war das sonst? Das war dann die Gitarre, was ich für ein Saxophon hielt, was im Hintergrund so, oder wie Bläser so reinkommt.
Naja, ich denke, das ist auch wahrscheinlich Synthesizer, ne?
Okay. Ne? Weißt du, an was mich das erinnert hat? Ja. An eine Band, die wir beide schon zusammen besprochen haben.
Welche denn?
Roxy Music.
Oh.
Könnte auf einen der ersten 2, 3 Brian Eno Roxy Music Alben sein?
Durchaus.
Nein? Oder?
Durchaus.
So ein bisschen, dass das eine deutsche Band ist. Ich habe auch ein neues Album. Und zwar, genau, wir haben hier weiße Schrift auf, ich habe rote Schrift auf weißem Hintergrund. Ich nehme an, das ist ein Album, was ein bisschen später.
Neu 2 ist.
Alles Neu 2.
Ja, ja, ja.
Mir hat das sehr gut gefallen. Das wirst du mir jetzt erklären. Ich habe den Krautrock-Anteil da noch nicht erkannt.
Ach, der ganze Gesang, das ist doch...
Der Gesang.
Der Gesang.
Ah, okay. So ein bisschen Can-ähnlich.
Ja, ne? Ja. Also okay. Da bin ich sofort drauf gekommen, dass das ist für mich das Erbe des Krautrock, was ich da höre. Das hat auch damit zu tun, dass die Texte zum Beispiel von Klaus Dinger auch sehr krautig sind. Also teilweise habe ich das Gefühl, ich höre hier, was weiß ich, Guru Guru oder so. Das sind auch teilweise Gaga-Texte, die im ersten Moment keinen Sinn machen. Wortfetzen, es wird gewechselt zwischen Englisch und Deutsch. Das ist damals in Amerika enorm gut angekommen. Das war für die... Das ist deutsche Rockmusik, das ist Kraut und da stehen die drauf bis heute, denke ich mal. Also wenn sie nicht mehr ganz so jung sind. der Grund, warum diese Band sich nach 3 Alben dann auch aufgelöst hat, war, dass Klaus Dinger wollte live spielen, der wollte mit dem Zeug raus und Michael Rother, der Gitarrist, war ein in sich gekehrter Soundtüftler, der lieber im Studio sein wollte. Die haben sich irgendwann zerstritten. Klaus Dinger war auch ein ziemlicher Freak, also der hatte auch mit Esoterik viel am Hut, ein Thema, was mir persönlich eher fremd ist. Das war Klaus Dinger, das zieht sich auch weiter, den hören wir gleich nochmal. Die Band hat sich dann, wie gesagt, die beiden, die haben sich dann aufgelöst und der Michael Rother, der hat dann andere Projekte gemacht, wie zum Beispiel das ebenfalls elektronische Projekt Harmonia mit den beiden Rodelius, glaube ich, und Möbius von Cluster. Cluster ist auch so eine Band. Die kamen aber aus Berlin. Und dahin hat sich dann wie heißt er? Nicht der Klaus Dinger, der andere. Mann, ich werd alt.
Rother.
Der hat sich dann nach Berlin verzogen und hat da mit Harmonia und auch eine Solo-Karriere seine Eigensachen gemacht. Klaus Dinger hat weitergemacht. Und zwar hat er sich seinen Bruder ins Boot geholt und hat eine neue Band gegründet. Klaus Dinger, wie gesagt, hatte den Bruder Thomas und Thomas war auch Schlagzeuger und Klaus Dinger hat gesagt, okay, ich habe jetzt Motorik erfunden, ich steige jetzt auf Gitarre um. Hat sich dann die Gitarre geschnappt und sein Bruder Thomas hat das Schlagzeug übernommen und dann haben sie eine Band gegründet und da kommen wir gleich zu der Hymne, die sich auf die Stadt Düsseldorf bezieht. Das hören wir uns jetzt an. Die Band, die sie gegründet haben, ist La Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast.
Ich muss gestehen, nein, ist mir kein Begriff.
Als Kölner auch nicht so, ne? Das hat man nicht so im Hinterkopf. So. Ne? Ich liebe diese Band wirklich sehr, auch drei Alben, die sie produziert haben, nämlich eben dieses Album La Düsseldorf, dann gab es noch, also von 1976, 78 gab es dann die zweite LP Viva. Und 80 haben sie dann nochmal eine hinterhergeschoben, Individuellos, die dritte LP. Und dann war es auch mit La Düsseldorf vorbei. Aber das waren ja immerhin 4 Jahre, in denen sie sehr, für mich sehr, sehr gute Musik produziert haben. Und auch sehr erfolgreich waren im Ausland. Zum Beispiel ein gewisser Herr Bowie hat sich auf La Düsseldorf bezogen und das hört man sehr an oder in seinem Album Low, was er damals in Berlin produziert hat, in seiner Berliner Phase. Für mich auch eins der besten Bowie-Alben. Und er hat damals gesagt, La Düsseldorf, das ist für mich der Soundtrack für die 80er. Also das ist dann schon, glaube ich, auch eine kleine Auszeichnung. Mhm. Wenn der das sagt mit seinem Kumpel Brian Eno, der auch ein großer Fan war der deutschen Elektronikszene, mhm, und da eben auch La Düsseldorf vorkommt. Ja, was soll man lange reden? Hören wir uns La Düsseldorf an mit der Hymne auf Düsseldorf, die ich dir versprochen habe. Ja, ab dafür.
Ich werde sie überstehen.
Ich hoffe, dass ich dem Kölner jetzt nicht allzu viel Düsseldorf zu... Lebst du noch?
Mir geht es ganz ausgezeichnet. Ich bin baff. Also ich bin nicht nah an der Überforderung, auch nicht kurz davor, aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Nein, ich komme da nicht mehr raus. Ich bin wirklich... ich höre einen David Bowie-Ansatz, ja, höre ich. Ich höre aber auch am Schlagzeug eine Mo Tucker von Velvet Underground, dieses also noch mehr zurückgenommen und auf das Wesentliche reduziert als auf dem den Titeln davor, wo der ja noch der Bruder, ich habe ja zugehört, der Bruder ja gespielt hat, der Klaus. Mhm. Ne? Das ist Musik Ende der 70er Jahre, die aus Deutschland kommt, aus
das
der BRD kommt.
Das ist Mitte 70, 76.
76 sogar,
76,
so früh. Wow, ja. Hochinteressant. Das ist aber kein Krautrock, ne? Sondern das, was ist La Düsseldorf? Wie nennt man das?
Ja, weiß ich nicht. Also, wenn du da jetzt einen Begriff für brauchst, also Krautrock ist es sicherlich dann schon nicht mehr. Wie gesagt, Klaus Dinger kam daher aus dieser Ecke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch hört, ob du es noch gehört hast, aber du hast auch vorhin von Roxy Music gesprochen.
Ja.
Also das geht schon in Richtung Wave. Also das ist für mich ist das ein Bindeglied zwischen okay. Krautrock, New Wave
ja, okay.
und auch Punk. Also
Proto-Post-Punk.
Ja, ein Thema, was wir gleich aufgreifen werden.
Ja. Also hochinteressant, sehr, sehr spannend. Mhm. Als du angekündigt hast, du machst etwas über Elektronik, dass du so ein Stück spielst, das hätte ich nicht gedacht.
Mhm.
Spannend.
Mhm. Wir werden aber auch gleich noch in einem anderen Beispiel die andere Seite der deutschen Elektronik, nämlich die Berliner Seite, die Berliner Schule, die werden wir auch noch mal kurz kurz beleuchten, die ja nochmal anders aufgestellt war und anders funktioniert als jetzt die Düsseldorfer Schule. Ja, La Düsseldorf, ich liebe sie. 3 Alben, weiß Bescheid. Ja, dann machen wir doch weiter. Zettel weg, neuer Zettel vor. Wir reden jetzt nochmal über den Ratinger Hof, diese legendäre Punk-Kneipe, in der einige Bands entstanden sind, wie zum Beispiel die allseits bekannten Fehlfarben, die genau aus diesem Loch gekrochen sind, und es war wirklich ein Loch. Ich hab's noch mitgekriegt.
Das heißt, wie groß war das Loch?
Es war im Prinzip in Köln würde man sagen eine Kölsch-Kneipe. Hm. In Düsseldorf dann wahrscheinlich eine Alt-Kneipe. Das war so eine stinknormale Gaststätte, die auch vorher als Ratinger Hof nichts anderes war.
Mit einer kleinen Bühne, ja.
Ja, die haben dann da alles rausgerissen, was da rumstand. Der Raum war nackt, bis auf einen Tresen für Getränke und ein DJ-Pult, aber ansonsten war das Tanzfläche und Bühne gleichzeitig. Also die Bands haben ebenerdig gespielt. Die hatten wirklich extremen Körperkontakt zu ihren Fans, was sich teilweise bei den Punk-Konzerten auch in Prügeleien und was halt eben so damals zum Punk dazugehörte. Aus diesem Umfeld kamen aber zwei Gestalten, und jetzt reden wir wieder über einen sehr begabten Schlagzeuger, der mit dem Begriff Motorik absolut zu verbinden ist. Und zwar heißt der Mann Robert Girl. Robert Girl, nicht wie das englische Mädchen Girl, sondern mit Ö. Robert Girl mit seinem kongenialen Kumpel Gabi Delgado López. Ja, einem Spanier, der als Kind nach Deutschland gekommen ist. Und die beiden zusammen hingen halt rum in diesem Ratinger Hof Umfeld und haben daraus letztendlich ihren eigenen Sound entwickelt. Wir reden über die Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft, über die wir auch schon mal gesprochen haben in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, da ging es um Elektropunk. Mhm. Haben wir auch mal eine Sendung drüber gemacht. Ja. Jetzt holen wir sie wieder hervor, aber mit einem besonderen Aspekt. Das Stück, was wir nämlich gerade hören, das wir gleich hören werden, ist eigentlich berühmt geworden durch die Band Fehlfarben, die auf ihrem Album Monarchie und Alltag eine Ikone des deutschen Wave erschienen ist, und bei denen hieß das Stück aber Militürk. Bei der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft. Entschuldigung, bei den Fehlfarben hieß es Militürk auf dem Album Monarchie und Alltag. Das Stück ist aber gleich dreimal aufgenommen worden, nämlich außer von den Fehlfarben ist es von der Band Charlie's Girl aufgenommen worden, was eine Vorgruppe war, also Vorgruppe im Sinne von, die hießen mal so, die Fehlfarben. Und da war nämlich Gabi Delgado López auch mit von der Partie. Und der hat den Titel geschrieben, der hier aber nicht Militürk heißt, sondern Kebabträume. Und Kebabträume ist in einer dreifachen Version vorhanden. Und wer Lust hat, man kann das alles auf der bekannten Streaming-Plattform, die wir alle kennen, kann man das nachhören. Kebab-Träume gibt es von Charlie's Girl. Und Moment, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe was Falsches gesagt, denn Charlie's Girl ist eine der Gruppen, aus denen Fehlfarben entstanden ist. Die andere Gruppe, und über die geht es jetzt tatsächlich, das ist Mittagspause. Die Band heißt Mittagspause, nicht Charlie's Girls, Mittagspause. Und für die hat, wie gesagt, López diesen Song geschrieben, und die haben den auch aufgenommen. Und den kann man auch hören im Netz. Und dann kann man natürlich die ziemlich bekannte Version Militürk von den Fehlfarben hören. Wir hören uns jetzt aber die Version von der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft an. Und alle drei Versionen klingen für sich sehr speziell und anders. Ja, wer jetzt also sagt, klar kenne ich das von Fehlfarben, der wird jetzt wahrscheinlich denken, oh, das kann man ja auch noch ganz anders spielen, nämlich wie DAF und mit Motorik. Da sind wir wieder. Und bitteschön.
Stark. Die Version kannte ich nicht, aber ich stelle immer wieder fest, dass ich DAF ganz fantastisch finde. Ich habe die damals sogar schon 80, 81, 82 der Räuber und der Prinz kennengelernt und geliebt. Ich kannte bisher nur die Fehlfarben-Version auf ihrem legendären Album, über das haben wir auch mal vor kurzem länger gesprochen. Beide Titel sind toll. Also das Fehlfarben-Version, der Sänger, der hetzt natürlich mehr durch den Text. Hier ist es, kommt es aus einer ganz anderen Ecke, aber hat auch unglaublichen Charme und sehr pfiffig, also sehr clever gemacht. Gefällt mir beides gleich gut, muss ich sagen. Sehr spannende Version.
Deshalb mein Tipp, später heute Abend hörst du dir dann nochmal die dritte Version an von der Band Mittagspause. Die Vorgruppe von den Fehlfarben.
Und die ist nochmal anders, ja.
Die ist wieder anders. Könnte man jetzt eigentlich auch spielen, haben wir aber keine Zeit für, denn wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Deutsch-amerikanische Freundschaft löste sich dann auf und haben dann teilweise Solo-Alben gemacht, haben auch wieder zusammengefunden, haben nochmal ein neues Album gemacht, haben aber nicht mehr diese, meiner Meinung nach, nicht mehr diese Energie der Mid-70er bis, das war ja jetzt von 1980, das stimmt. Ne? Also jetzt gehen wir ja rüber in das Zeitalter von Post-Punk und so weiter.
Genau. Connie Plank kann man hier auch nochmal kurz
Connie
erwähnen.
Connie Plank, der große Produzent, der so viele tolle Bands produziert hat. Ja, Front 242 ist eine Band aus England, die ähnlich genannt werden, wenn man diese Art von Elektropunk nennen wir es mal so, meint, dann werden auch die genannt, aber DAF, also Deutsch-Amerikanische Freundschaft, sind da schon die absoluten Heroen in dieser Richtung. Ne? Ich liebe sie auch und kann mir das ständig anhören. 5 Studioalben haben sie immerhin gemacht und jetzt kommen wir wieder zum Todesdatum 2020. Da ist nämlich auch der Herr Delgado gestorben, der Gabi Delgado López.
Das war eine Corona-Erkrankung, ne?
Ich meine ja, sowas, bin da nicht so ganz.
Sehr, sehr, sehr trauriger Tod, ja.
Ja, klar. Auch das Thema Tod wird uns heute nochmal beschäftigen, aber noch nicht jetzt. Denn jetzt kommt ein ganz anderes Beispiel. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagen wirst, Raoul. Weil die Düsseldorfer Elektronik konnte nicht nur Krautrock, Punk und was weiß ich, die konnten auch neue deutsche Welle. Und da gehen die Meinungen ja stark auseinander, was ich auch verstehen kann, denn unter diesem Label wurde halt auch unheimlich viel Schrott produziert, ne? Also abgesehen von den Ursprüngen, von der Ursuppe der NDW abgesehen, gab's danach eigentlich nur noch Schlagermist. Aber da gibt's eine Band, die hat den Zwischenweg gefunden, den intelligenteren Zwischenweg, und das hören wir uns jetzt gleich mal an. Da reden wir nämlich über die Band Rheingold. Ebenfalls von 1980. Also Deutsche Welle war auf dem Höhepunkt mit so Sachen wie Nena und keine Ahnung, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Mhm. Da gab es aber eben auch noch parallel dazu so etwas wie Rheingold.
Und ich habe mir gerade überlegt, Höhepunkt Neue Deutsche Welle, da würde ich eigentlich 2-3 Jahre noch nach hinten gehen. 82, ja. 83.
Ja, da,
also da fing es doch eher an.
Oder fing dann an, ja. Aber da, das ist so ein, also du weißt, was ich meine, ne? Also diese Nena-Geschichten und was dann.
Ideal. So.
Ideal, ja. Für mich jetzt, Ideal ist noch okay, aber vieles mochte ich nicht mehr, okay, aus diesem Umfeld. Ne? Rheingold ist da eine Ausnahme, ist ja auch erst 1980, was wir jetzt hören werden. Die Band bestehend aus Bodo Steiger, Lothar Manteuffel und Brigitte Kunz, wer das wissen möchte, der weiß es jetzt. Die hatten einen riesen Hit mit dem Titel Dreiklang Dimensionen. Der kam aber erst 1981. Wir hören ein früheres Werk. Und zwar von der Band Rheingold von 1980. Aus dem gleichnamigen Album hören wir jetzt Fluss. Und da besingen sie etwas, was Köln und Düsseldorf verbindet, nämlich den Rhein. Bitteschön.
Fluss, du fließt in alter Weise durch dein programmiertes Tal in zeitloser Deutschlandreise, so schön und überregional. Töne fließen wie ein Strom den Fluss hinauf, Ströme steuern diesen neuen Tonverlauf. Du kennst Burgen und Ruinen, Spiegelglas und Edelstahl. Wir bauen auf.
Na komm, Raoul, da kann doch auch der Kölner mitgehen. Oder?
Mitschwimmen, ja.
Ja. Was sagst du dazu?
Ja, toll. Du hast eben einen Song genannt, Dreiklang.
Dimensionen.
Den kenne ich sogar.
Mhm. Der ist sehr bekannt,
das,
ja.
Das muss die gleiche Band sein, weil das ist der gleiche Sound. Ja, toll. Du hast die Elektronik in den Drums, sehr antreibend, motorisch antreibend. Ich hab's verstanden.
Siehst du.
Und auf der anderen Seite eine Gitarre, Schrammelgitarre mit leichtem Chorus. Eine sehr selbstbewusste und ganz natürliche Art und Weise, Deutsch zu singen, was ja in den 70ern noch gar nicht so selbstverständlich war. Nee,
aber
war,
was im Zuge der Deutschen Welle dann komplett sich umgekehrt hat, weil die haben ja alle Deutsch gesungen, Neue Deutsche Welle.
Ja, deswegen meine ich, ist das ja 1980 so entscheidend dafür, dass das noch ganz am Anfang war, damit umzugehen, weil ich denke, vorher wollten viele wie Bruce Springsteen auf Deutsch klingen oder so und nicht...
Da gab es doch auch eine Kölner Band, die so gerne so gehört werden wollte, ne? Wie Bruce Springsteen.
Ich möchte darüber jetzt nicht sprechen.
Ich glaube, der Sänger.
Lassen wir das, ne? Aber sie singt auf Kölsch.
Ja.
Auch nicht Englisch. Aber der Song hat mir sehr gut gefallen so ein Bindeglied zwischen der Gitarren und der Elektrowelt, ne? Mhm. Ist das so ein bisschen.
Ja, und die Keyboards übrigens gespielt von einer Frau, was damals auch nicht unbedingt normal war. Brigitte Kunz hat hier die Keyboards gespielt. Also hat da für den Sound doch erheblich beigetragen.
Mhm. Ja. Vor allen Dingen finde ich, also wenn ich David Bowie gewesen wäre 1979, nehmen wir das mal an, da war ich ja schon auf der Welt, hätte ich bei dem Stück gesagt, so klingt die Zukunft. Mhm. Das ist die Zukunft, so klingt die Popmusik, die Rockmusik der Zukunft. Mhm. Und so ein bisschen war das ja für 2-3 Jahre.
Also
auch,
für den New Wave vor allem.
Genau, genau. Und das war für mich, für mich war New Wave damals total aufregend und spannend. Und bis heute, wir haben ja nicht umsonst ein paar New Wave-Folgen schon mal zusammen gemacht.
Ganz genau. Und selbst Bands wie Depeche Mode beziehen sich absolut auf diese. Und man hört es.
Ja.
Man hört es auch, oder? Rheingold. Bodo Steiger selbst auch schon verstorben 2019. der Kritiker schreibt, er hinterließ einen eleganten Meilenstein der deutschen Popgeschichte. Das kann man sich doch auch...
Mit diesem Album? Ist das so ihr Opus Magnum?
Sie haben eh nur zwei Alben gemacht.
Ah.
Es gibt nur zwei Alben. Und ihr großer Hit, den du gerade selbst genannt hast, Dreiklang Dimensionen, der läuft auch heutzutage noch oft.
Ist immer so mit so einem Nachhall, ne?
Mhm.
Der immer wieder,
ja.
Damit arbeiten stark in dem Stück. Also jedenfalls bleibt es in der Erinnerung. Du brauchst mir nur den Titel zu nennen und ich stehe nachts um drei auf und singe den vor.
Super, das wollte ich erreichen. Wenn wir das jetzt mit dem letzten Titel auch noch hinkriegen für heute, jetzt wird es allerdings ein bisschen traurig, die ganze Geschichte. Muss aber sein, weil wir reden über einen, der vor einer großen Karriere stand und dann plötzlich gestorben ist. Wir reden über Wolfgang Riechmann. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Wolfgang Riechmann ist ein Düsseldorfer, der schon in den 60er und 70er Jahren aktiv war. Der spielte dann in so Bands wie Spirits of Sound oder aber auch Streetmark. Sagt dir Streetmark was? Wundert mich ein bisschen. Solltest du mal ein bisschen recherchieren. Streetmark, Ende der 70er Jahre, kommend aus dem Krautrock, haben aber eine Mischung gemacht aus Kraut und Jazz, Art Rock. Also ich kannte die auch nicht. Hab sie im Zuge meiner Recherchen hier entdeckt und fand die super interessant. Mhm. Streetmark. Und da spielte auch der Wolfgang Riechmann war Sänger der Band. Er hat sich dann aber von denen getrennt, weil er eine eigene Karriere angestrebt hat. Und hat dann angefangen, auf der Basis der Berliner Schule. Wir reden hier von Tangerine Dream, Klaus Schulze, die Band der 70er Jahre, die für diesen Berliner Sound standen, der Elektronik, dieses Sphärische, dieses breit und weit angelegte Soundteppich und so weiter. Das hat er verbunden und hat aber seinen Düsseldorfer Touch mit eingebracht. Und jetzt ist noch zu erwähnen, 1967 war er noch in einer Schülerband, die sich Spirits of Sound nannte, und da gehörten zwei dazu in dieser Band, die hießen Michael Rother und Wolfgang Flühe. Also Kraftwerk, ne? Also da kannst du mal sehen, wie die alle miteinander zusammenhingen da in Düsseldorf. Und war es so, dass Wolfgang Riechmann sein erstes Soloalbum aufgenommen hat mit dem Titel Wunderbar. Das Album heißt Wunderbar, ist von 1978. Das Album war fertig abgemischt, noch nicht erschienen, als Wolfgang Riechmann mit seiner Freundin einen Bummel gemacht hat in der Düsseldorfer Altstadt und da in irgendeine Messerstecherei geraten ist von irgendwelchen Leuten und dabei erstochen worden ist. Der ist also 4 Wochen vor dem Erscheinen seines ersten Albums gestorben. Traurige Sache.
Oh ja.
Ja. Sinnlose Messerattacke von irgendwelchen Besowskis.
War das Album denn dann noch ein Erfolg?
Das Album ist in Kreisen von Liebhabern, so wie ich, der Düsseldorfer Schule sicherlich ein Erfolg. Aber das jetzt, also es ist nicht vergleichbar mit den Erfolgen von Kraftwerk oder was weiß ich, natürlich nicht. Es ist ein Album und es geht auch ein bisschen anderen Weg. Ne? Also es geht schon hin, Berliner Schule nach Düsseldorf geholt, sozusagen. Was soll man lange reden, Raoul? Wir hören uns ein Stück an. Und das habe ich jetzt auch mit Absicht ausgesucht, weil das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich das eben so traurig finde, dass der junge Mann so früh sterben musste. Habe ich ein Stück von dem Album Wunderbar ausgesucht und das heißt Traumzeit. Und das ist vielleicht jetzt ein guter Abschluss für unsere kleine Düsseldorf-Reise. Ab dafür.
man die Story dazu kennt, die du eben erzählt hast, und dann diesen Titel hört, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass er irgendwas schon vorgeahnt hat,
das ist,
beim Schreiben.
Das habe ich auch gedacht, weiß es nicht. Ne, was natürlich wahrscheinlich Quatsch ist, ja. Weil er sicherlich nicht damit gerechnet hat, dass er da jetzt erstochen wird. Aber ich finde, das hat es jetzt irgendwie ganz gut unterstrichen, so vielleicht die Stimmung, die man hat, wenn man weiß, was das für eine tragische Geschichte war. Glaube nicht, dass er das. Aber was mir aufgefallen ist, ich glaube, er wäre ein Riesenkomponist von Filmmelodien geworden. Mm. Ne? Also das hörte sich jetzt für mich an wie das Boot.
Ja, genau.
Oder?
Daran muss ich auch denken.
Ja. So breite, epische Themen. Hatte jetzt mit Motorik nichts mehr zu tun, haben wir uns von verabschiedet, ne? Nur um nochmal zu zeigen, dass auch in Düsseldorf noch eine andere Elektronik produziert wurde. Ja.
Ja, Teilabschluss.
Mhm.
Und zwar größtenteils zu einer Musik, die mir dann doch eher bisher unbekannt war.
Mhm.
Kraftwerk kannte ich noch.
Mhm.
DAF kannte ich, aber alle anderen waren mir nicht so richtig musikalisch bewusst.
Mhm.
Danke für diese schöne Reise in eine sehr freundliche, nette Nachbarstadt.
So geht
muss
das,
ich doch mal jetzt sagen.
Ja, verbunden durch den Rhein, was wollen wir mehr?
Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass du schon deine nächste Reise planst, ne? Weil es gibt ja viele Städte, musikalische Städte auf der Welt
mit
toller Musik.
Gibt es schon noch ein paar.
Ja,
ja. Ja, schauen wir mal, wo es hingeht, ne?
Ja, ich freue mich.
Mal gucken.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich hoffe, es hat euch da draußen auch so gut gefallen und vielleicht ist es mal wieder ein Grund, doch nach Düsseldorf zu fahren.
Siehst du. Ne? Und da fahren wir jetzt hin und dann trinken wir erstmal ein frisches Alt.
Macht's gut.
Raoul, bis dann und liebe Zuhörer, Tschüssikowski.
Ciao.